Hallo liebe Funkenflug-Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich total, dass ich heute einen neuen Gast hier habe, den ich richtig ausquetschen darf für euch. Und ihr wisst ja, dass ich immer Gäste einlade, wo ich denke, boah, die haben was zu sagen, was euch auch interessieren könnte. Und ich habe heute hier die Anja Mathieu, die ich in einem Wollzirkel kennengelernt habe. Da fragt ihr euch gleich, was ist das? Das versuche ich gar nicht ganz zu erklären. Das heißt Working Out Loud. Wir sind uns zufällig in dieser Gruppe begegnet von 4 Frauen. Und das nenne ich ja immer Serendipität. Also ich habe jetzt Anja kennengelernt, ohne vorher davon zu wissen. Es war nicht geplant, aber ich habe diesen Zufall genutzt und diese Chance genutzt. Und wir haben ganz, ganz viele coole Verbindungen gefunden, weil im Working Out Loud stellt man sich mit Fakten vor. Also man muss dann ganz viele Fakten über sich finden. Und Anja hatte so coole Fakten, da sind meine Synapsen steil gegangen. Also du kannst gleich was zu dir sagen, aber ich muss das unbedingt einem erzählen. Sie hat das Vordiplom in Psychologie, ist dann in die Neurowissenschaften gegangen, weil sie unbedingt wissen wollte, wie das Gehirn funktioniert. Das war ein Fakt, wo ich gedacht habe, geil, ich wollte mal immer mit jemandem sprechen, der weiß, wie das Gehirn funktioniert. Und sie freut sich schon auf die Ableitung und Funktion in Mathe ihrer Tochter. Das mag sie immer noch, sie vermutlich nicht. Und da habe ich gedacht, okay, darüber müssen wir sprechen, liebe Anja. Das möchte ich heute mit dir. Es geht um das Thema Lernen. Wie können wir richtig lernen, auch im Alter noch? Und wie können wir unsere Kinder dabei unterstützen? Und du hast dich da ganz, ganz viel mit befasst. Und bevor wir gleich so richtig loslegen, habe ich eine Einstiegsfrage an dich. Und zwar, liebe Anja, wann hast du zuletzt und mit wem eine Pommes gegessen?
Vielen Dank, Eva. Das ist mein allererster Podcast, bei dem ich selber beteiligt bin. Ich danke dir sehr für die Einladung und freue mich echt total drauf, das mit dir jetzt zu machen. Ich habe die Frage schon mal gehört, genau, und habe gedacht, da muss ich lange grübeln, weil ich bin nicht der Pommes-Fan.
Okay.
Obwohl ich sie schon auch gerne esse, aber wenn, dann am besten pur. Aber ich weiß, wann ich sie zum letzten Mal gekauft habe, und zwar für meine Kinder. Wir waren letztes Wochenende bei meiner Oma, die gerade erst umgezogen ist mit 87 Jahren in ein betreutes Wohnen. Und da wollte ich unbedingt wissen, wie das aussieht. Und auf dem Rückweg war lange Fahrt, lange Autofahrt, und dann haben wir halt an einer Raststätte Halt gemacht, und die beste Möglichkeit, Kinder zu beruhigen und besänftigen, sind Pommes. Und da habe ich halt Pommes gekauft, und sie waren ganz glücklich und happy und satt.
Ah,
das war meine letzte, mein letztes Ereignis mit Pommes.
Siehst du, Pommes machen glücklich. Sie machen zwar nicht immer satt, muss ich auch sagen, ne? Und liebe Anja, ich freue mich total, dass du die Einladung angenommen hast. Und es ist ja immer auch ein bisschen so eine Herausforderung, wenn man das erste Mal in einen Podcast kommt und so vielleicht auch gar nicht weiß, was einen erwartet. Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es einfach ein Gespräch ist und da passiert so viel und man ist nachher einfach auch happy, dass man das gemacht hat. Und ich weiß, dass da draußen ganz viele sind, die gerade von diesem Thema profitieren werden. Vielleicht magst du mal ganz kurz was zu dir sagen, vielleicht auch zu diesen Fakten, dass du ein Vordiplom in Neurowissenschaften hast, wie das kam und warum dich dieses Thema Lernen, das hattest du dann nämlich auch in unserem Treffen gesagt, dass du dich da schon ganz viel mit beschäftigt hast, wie das so kommt und wo da dein Interesse herrührt.
Ja, du hast jetzt beim zweiten Mal andersrum gesagt, dass ich habe das Vordiplom in Psychologie, weil ich habe mich schon immer für das Gehirn interessiert, auch schon während der Schulzeit. Und da war es so zum Beispiel, ich habe ja Biologie-Leistungskurs gehabt, weil eben da auch die Neurobiologie als Teil war. Und da war ich aber, ich habe festgestellt, ich war da gar nicht so gut drin, ja. Und trotzdem habe ich das genommen, weil mich das so interessiert hat. Ich wollte unbedingt wissen, wie das funktioniert im Gehirn, was wir ja jeden Tag brauchen. Und dann gab es halt Neurowissen. Ich habe im Arbeitsamt so einen Kurs gemacht, wie findet man den besten Studiengang. Ich hatte ein sehr gutes Abitur, hatte daher auch die Qual der Wahl und wollte es natürlich auch gerne richtig machen. Und dann habe ich da erfahren, dass es Studiengänge gibt, die Neurowissenschaften heißen, also die sich direkt damit beschäftigen, wie das Gehirn funktioniert, wie das erforscht, wird und wollte das dann eigentlich machen. Nur war jetzt halt bei dem einen Studiengang, der mich am meisten interessiert hat, da ging das nur mit Vordiplom in einem anderen Fach.
Ah, okay.
Und dann habe ich hin und her geguckt, wo man das, wo man, was das beste Vordiplom ist. Das sollte halt etwas sein, falls ich mich umentscheide, dass ich das dann doch weitermachen kann. Und die Psychologie ist einfach am nächsten dran, am Gehirn. Und gerade in Konstanz, ich habe das an der Universität Konstanz studiert, die haben eine sehr ausgeprägte biologische Psychologie gehabt, und da hat mich das am besten angesprochen. Und deswegen habe ich das gemacht. Aber ich habe das Interesse nicht verloren. Und die Psychologie hat ein bisschen, ja, war mehr auf der Seite des Verhaltens als auf der Seite zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert. Und deswegen bin ich auch nach Magdeburg gegangen, an die Universität Magdeburg, und habe dort Neurowissenschaften studiert und dort die Möglichkeit dann gehabt, wieder mehr in die auf die zelluläre Ebene abzutauchen, die ich verstehen wollte, wie das Gehirn eben auf zellulärer Ebene funktioniert. Und
Was
so.
bedeutet zellulär? Erklär das ganz kurz.
Ja, also das Gehirn besteht ja aus verschiedenen Gehirngebieten, und die kleinste Einheit im Gehirn ist die Zelle, das Neuron, die neuronale Zelle, die eben Impulse verarbeitet und weitergibt. Und eine Zelle verarbeitet ganz viele Impulse von anderen Zellen und gibt aber nur ein Signal weiter an andere und da aber auch an mehrere Zellen. Und ja, das ist dann, und diese Zelle ist im Prinzip eingebettet in ein Netzwerk. Und ich habe das ganz gerne auch verglichen mit einem sozialen Netzwerk, weil man selber bekommt ja ganz viele Informationen und verarbeitet die zu einer Information, die man an ganz viele andere aussendet. Und für mich bedeutet ein Netzwerk, dass das wie von alleine funktioniert. Weißt du, du gibst einen Input rein und eine Zelle als Teil von vielen, die dann im Netzwerk aktiv sind, ja, kodieren eine Information und geben diese Information innerhalb des Gehirns halt weiter. Oder eben innerhalb des sozialen Gefüges geben sie es an, gibt man diese Information an viele andere Menschen weiter, ja. Und das ist so eine Analogie, die ich immer wieder verfolgt habe, obwohl sie gar nicht so miteinander zusammenhängt. Aber das hat mich begeistert, weil die einzelne Zelle an sich kann selbst gar nicht so viel ausrichten. Aber erst in Kombination mit anderen Zellen zusammen, mit ganz vielen zusammen, generiert sie Eigenschaften, die sie selber nicht hat. Aber durch das Netzwerk hat sie halt neue Eigenschaften bekommen. Und das wollte ich untersuchen. Also das habe ich auch in meiner Doktorarbeit und Diplomarbeit versucht zu untersuchen, wie eben diese neuen Netzwerkeigenschaften entstehen können als ja, Zusammenspiel vieler einzelner Zellen.
Also ich stelle mir jetzt auch so quasi tatsächlich das Thema Lernen vor. Also bei mir, ich sage ja mal ganz oft, oh, ich habe so ein Synapsenfeuerwerk, nenne ich das immer. Also wo ich auch merke, so es kommt von außen so ein Impuls und ich weiß gar nicht, ob die Synapse jetzt richtig ist, aber die habe ich so in Erinnerung, weil bei mir aus Biologie hatte ich als Prüfungsfach. Und da habe ich immer noch so die Info, dass dann da wird irgendwas angedickt und dann geht das so los. Und jetzt frage ich mich gerade, jetzt habe ich so einen Reiz von außen, der interessiert mich und der löst dann ja was Neues aus. Ich habe nur eben einen Gedanken noch, der vielleicht gar nicht direkt was damit zu tun hat, aber die Frage stelle ich mir gerade, hört das irgendwann auf oder ist das so ein never-ending Ding? Also weil wir ja immer sagen, wir können ja nicht denken und ob überhaupt Denken gerade das Richtige ist, weiß ich auch nicht. Aber ich stelle mir gerade so vor, da wird was angetickt und das ist ja ständig in Bewegung. Hört das irgendwann auf? Also gut, wenn ich tot bin vielleicht. Oder ist das so eine Dauerbewegung in meinem Kopf? Weil wir ja immer sagen, wir können ja unsere Gedanken nicht stoppen. Und ich überlege gerade, die sind ja dauernd in Bewegung, oder? Bin ich jetzt auf dem falschen Weg?
Also das Gehirn ist immer aktiv, aber an unterschiedlichen Stellen und ich kann dir das, also ich bin jetzt schon ein bisschen länger draußen. Ich würde es jetzt mal vereinfacht erklären, so wie ich es verstanden habe. Weil es gibt ja ganz viele Experten da draußen, die das immer noch untersuchen. Ein wesentlicher Aspekt, warum so ein Netzwerk so gut funktioniert und es eigentlich immer aktiv sein kann, ist, dass es auch inhibitorische Anteile gibt. Also es gibt halt dieses Synapsenfeuerwerk, von dem du gerne sprichst, ja. Das ist auch oft so, wenn man sich an etwas erinnert, dass dann Zellen aktiv sind in einem bestimmten Muster, in einem bestimmten Gehirngebiet, je nachdem, welches Gedächtnisteil das ist, zum Beispiel ein Gesicht oder so. Ja, und dann ist das ein bestimmtes Feuerwerk, was da angeht. Und dieses Feuerwerk wird eben geleitet durch die Inhibition, also durch hemmende Zellen, die das so ein bisschen kontrollieren. Und deswegen kann man sich das wie so Wellen vorstellen. Vielleicht ist das am einfachsten ausgedrückt, dass es halt einen Gedanken gibt und der wird so ein bisschen getriggert durch die oder geleitet durch die Inhibition und also bestimmte Gehirngebiete wie der Hippocampus zum Beispiel, die sind ja extra für das Lernen wichtig. Die sind so aufgebaut, dass sie eben durch wiederholtes Lernen oder wiederholte Inputs eben bestimmte Muster aufbauen, die dann eben ins Langzeitgedächtnis transferiert werden können.
Okay, jetzt muss ich ja gerade lachen. Also wenn ich jetzt Hippocampus höre, das hört sich ja schon nach Lernen auch an. Du hast ja gerade gesagt, das ist ja so wahrscheinlich irgendwie das Lernzentrum. Und
Genau.
jetzt würde mich ja interessieren, also ich meine, einfach krass, dass du Ableitung immer noch magst. Ich glaube, da ticken dann unsere Gehirne auch wahrscheinlich. Also ich kenne das Wort noch und ich weiß noch, es gibt erste, dritte Ableitung. Das hat aber nichts mehr mit Parabeln oder so zu tun. Das ist, glaube ich, so eine Funktion, die man dann auflösen muss, oder? Nur ganz kurz so. Oder lassen wir es lieber. Das ist nicht
Also
mein Thema.
bei Parabeln kann man auch Ableitungen
Ja, ne?
machen. Das ist ja im Prinzip, zeigt dir nur die Steigung einer Funktion an.
Richtig.
Und die Mathematik hat mich schon immer fasziniert. Und man kann auch, eben was ich noch gemacht habe während meiner Doktorarbeit, ist eben das zu versuchen zu digitalisieren, also diesen biologischen, die biologische Funktion einer Zelle zu digitalisieren. Und da braucht es auch ein bestimmtes mathematisches Verständnis. Und das hat mich ja gereizt, auch diese Kombination zu erleben zwischen Computermodellen und was man vielleicht am Computer dann austesten kann, wie das Gehirn funktioniert und dann der analogen Situation im Gehirn selber, dass man das dann experimentell nachprüft, ob das dann wirklich so funktioniert. Aber
Glaubst
mit
du, dass.
Ableitungen hat das jetzt nicht viel zu tun.
Ja, aber irgendwie hatte
Ableitungen
ich noch
sind doch
so in
sehr
meinem.
abstrakt.
Ja, total, aber in meinem Gehirn hatte das noch, war das noch irgendwie mit einer Parabel verbunden. Deswegen bin ich ja froh, dass es so in etwa vielleicht auch stimmt. Also Mathe, wie gesagt, war auch, habe ich bis zum Abi natürlich gemacht, aber war kein Prüfungsfach. Und du hast vorhin nochmal gesagt, dass du das zum Beispiel Biologie als Leistungskurs hattest und dann aber im Nachhinein festgestellt hast, dass du da gar nicht so gut drin warst von den Noten her jetzt, aber es hat dich immer interessiert. So geht es mir zum Beispiel mit der Sprache Latein. Ich war da nicht gut drin, aber ich habe das bis zum Ende gemacht, weil es mich interessiert hat. Jetzt da meine erste Frage: Ist das schon eine gute Voraussetzung für Lernen, dass man sich bewusst für etwas entscheidet, was einem auch Spaß macht? Oder was ist so eine Grundvoraussetzung, um zu sagen, da macht dann das Lernen irgendwie Spaß oder da kommt dein Hippocampus in Wallung oder wie auch immer?
Ach, wie cool, ja. Also ich glaube, die Motivation ist das A und O beim Lernen. Wenn man etwas interessant findet, dann lernt man das auch gerne. Und man lernt das eigentlich einfach so, ja. Man sagt ja immer so, Learning by Doing. Und das ist es halt auch, wenn ich zum Beispiel einen Weg zum Bahnhof lerne, dann lerne ich den ja nicht auswendig oder so, sondern ich lerne den, weil ich das Interesse habe, zum Bahnhof zu kommen. Und dadurch spielt die Motivation einfach eine extrem wichtige Rolle. Man kann sich das auch vielleicht so vorstellen, dass man halt eine Verbindung schafft zu dem, was man bereits weiß. Also oft ist es sehr hilfreich, wenn man etwas Neues lernen will, dass man etwas Altes weiß und das halt verknüpfen kann. Und da spielt die Motivation eine große Rolle. Ja, also mir geht es auch so, dass wenn ich etwas interessant finde, dann lese ich da natürlich mehr nach. Und dann fuchse ich mich richtig rein in das Thema. Und dann klicke ich noch hier und da und das lenkt mich dann natürlich auch von anderen Sachen dann leichter ab. Und das Lernen an sich Und das finde ich interessant. Das Lernen an sich, das passiert einfach so, ohne dass man das merkt, sondern man nimmt es einfach so auf. Die Sache ist dann, oder die Herausforderung ist, dass man das, was man gerade gelesen und gelernt hat, ins Langzeitgedächtnis zu bringen. Und dabei hatte ich oft Probleme. Das habe ich irgendwann mal gemerkt, dass das so Lesen und Verstehen, das fällt mir sehr leicht. Und das, ja, da kann ich mich dann auch in dem jeweiligen Moment auch gut dran erinnern. Nur dann das langfristig zu merken, also dass man das dann in einem Jahr noch weiß. Also zum Beispiel im Labor, dann habe ich Laborbücher geschrieben und dann ein Jahr später. Und in dem Moment ist mir natürlich ganz klar, wie ich das gemeint habe und so. Und ein Jahr später lese ich dann nach und denke mir, oh Mist, da fehlt mir noch diese eine Information und so.
Ja.
Und dadurch lernen, und das ist natürlich Lernen aus Fehlern, dass man eben das reflektiert und dann sagt, okay, beim nächsten Mal muss ich das halt besser machen. Und wenn man halt die Motivation hat, also ich finde, die Motivation ist wichtig, dass man sozusagen Aufmerksamkeit erregt, um halt wirklich die Tür zu öffnen zum Lernen. Und dann ist noch die Frage, wie lernt man das fürs Langzeitgedächtnis? Also den Weg zum Bahnhof, den muss ich halt öfter gehen oder da muss ich halt öfter hin, dann merke ich mir das. Und dann lerne ich jedes Mal dazu, ah, da ist noch der Supermarkt, ah, und da ist noch ein Bäcker, ah, da ist noch das. Das kommt dann immer wieder dazu, weil ich halt schon einen Grundstock an Informationen habe, den ich nicht mehr neu dazulernen muss, den weiß ich schon. Aber dann kann ich jedes Mal, wenn ich halt diesen Weg lang gehe, habe ich wieder neue Möglichkeiten, etwas dazu zu lernen. Und das ist dann auch wieder ein Grund, dass es ins Langzeitgedächtnis kommt, die Wiederholung, das Interesse, die Aufmerksamkeit, dass die geöffnet ist für was anderes. Wenn ich den Weg zum Bahnhof mit dem Handy in der Hand oder mit dem Buch in der Hand langlaufe, lerne ich natürlich nichts Neues über den Weg, sondern dann nur über das Buch. Und dann ist wiederum interessant, wenn ich mich dann später an das Buch erinnere, dann wäre es am besten, ich laufe den gleichen Weg lang,
Ja.
um mich an das, an die, an die, an das Buch zu erinnern. Das schafft automatisch eine Verbindung, der Ort, wo man lernt und wo man halt unterwegs ist und dem, was man dann halt lernt.
Glaubst du, dass man am besten lernt, wenn es einem leicht fällt? Weil es gibt ja so, wie du ja gerade sagtest, es gibt ja so dieses, was man ins Kurzzeitgedächtnis macht. Das habe ich natürlich beim Abi so gemacht. Dann richtig so rein in den Kopf, dann am nächsten
Ich
Tag
auch.
ausgeschüttet 6 Stunden. Und dann, wie, na, eigentlich muss ich sagen, ein Jahr später, das war schon eine Woche später weg. Ein paar Sachen weiß ich noch, also über den See, diese ganzen Stagnationen, Frühjahr, Winter, Sommer und so. Das haben wir irgendwie auch bis zum Erbrechen gemacht. Aber wenn du jetzt so sagst, du hast dich ja ganz viel mit dem Thema beschäftigt, welche Voraussetzungen muss es eigentlich geben, damit, also erstmal überhaupt, was ist Lernen? Das würde ich gerne einfach auch gleich nochmal definieren. Gibt es eine Definition für Lernen? Und würdest du sagen, Lernen darf sich leicht anfühlen oder sollte sich sogar leicht anfühlen, damit etwas hängen bleibt in dem Langzeitgedächtnis? So diese Frage würde ich mal aufmachen wollen.
Okay, die Definition, zuerst die Definition von Lernen. Also ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber für mich ist Lernen das Aufnehmen neuer Informationen und eigentlich schon auch das Transferieren ins Langzeitgedächtnis. Und beim Langzeitgedächtnis ist es oft so, das sind alles unbewusste Informationen. Weil man spürt ja jetzt nicht, dass man etwas gelernt hat oder nicht. Das hat mich in der Schule immer ein bisschen gewurmt, weil ich wollte dann gerne wissen, kann ich das denn jetzt oder nicht?
Ja.
Was muss ich denn jetzt nochmal lernen, damit ich das dann morgen in der Prüfung abrufen kann? Woher weiß ich denn, dass ich das morgen sicher abrufen kann? Und das
Ja.
weiß man ja eigentlich nicht, oder?
Nee, eben, das ist so eine Sicherheit, die würde ich meinen Kindern auch gerne manchmal geben, dass ich sage, das ist jetzt gut, das wirst du morgen schon noch wissen. Und ja,
Ja.
gibt es denn da was? Also ich meine, für mich ist auch Lernen, vielleicht also sich mit neuen Themen beschäftigen. Lernen ist für mich schon mal erstmal so im ersten wirklich etwas auch besser verstehen wollen. Also hat für mich auch mal was mit Begreifen zu tun. Und dann wäre es ja total cool, wenn man irgendwie, ich sag mal, wir können es ja nicht irgendwie mit einem grünen Signal. Also wenn ich jetzt weiß, kling, Eva, das ist jetzt rübergeschoben, ne? Also ich würde kling, klack, und dann habe ich so einen Haken hinter, ist jetzt im Langzeitgedächtnis. Das muss ich ja irgendwie fühlen oder merken, indem ich das dann anwenden kann. Das ist ja auch immer so eine Leistung, die die Kinder in der Schule ja auch bringen müssen, dass man sagt, so, das ist einmal Abfragen von Wissen. Und im letzten Schritt, um zu gucken, ob du es wirklich verstanden hast, wirst du einfach dann das Gelernte oder in einer Frage werden wir das mal transferieren. Nee, wie heißt es denn nochmal? Hier trans, hier mitten, keine Ahnung. Dann musst du es mal anwenden und auf eine andere Ebene. Dann erst wissen wir, ob du es wirklich verstanden hast. Also für mich gibt es einen Unterschied zwischen gelernt und verstanden.
Also ich denke, das Verständnis, für mich so, das Verständnis hilft beim Lernen. Also wenn man etwas verstanden hat, wenn man so einen Aha-Moment hat, dann geht das viel leichter ins Langzeitgedächtnis, weil man plötzlich weiß, eine Regel gelernt hat oder man so funktionieren ja auch Eselsbrücken, weil man plötzlich eine Regel gelernt hat, die einen dann automatisch auf das, was man abrufen möchte, draufbringt. Dennoch muss man das auch öfter wiederholen oder sich dann immer wieder neu bewusst machen, also immer mal wieder abrufen, um es dann halt auch wieder schnell parat zu haben. Und das Begreifen. Wie meintest du nochmal,
Also
dass man.
Lernen ist für mich so dieses reine, also Lernen, man kann ja auswendig lernen, ohne es verstanden zu haben. Weißt du, was ich meine? Dass man
Ja,
sagt,
okay.
also ich habe was auswendig gelernt, aber ich habe es gar nicht verstanden.
Also die Form von Lernen, die wir eigentlich immer ungern gemacht haben in der Schule.
Ja, also Vokabellernen ist bei uns halt immer dann so, ne? Also irgendwo denke ich so, wie verknüpfe ich das zum Beispiel? Oder was hast du denn, als du dich mit dem Thema Lernen beschäftigt hast, so rausgefunden? Was für Lerntypen gibt es und wie kann man sein Lernen noch verbessern?
Da habe ich viel durch Beobachtung jetzt mir angeeignet und ich beobachte, dass viele Menschen unterschiedlich lernen und unterschiedlich Wissen aufnehmen. Und mittlerweile lerne ich gerne. Also eigentlich möchte ich gar nicht mehr unbedingt, also ich möchte eigentlich nie nicht lernen. Meine zukünftige Arbeit soll immer Lernen mit beinhalten. Aber damit meine ich natürlich nicht irgendwie was auswendig lernen. Und ich muss ja auch die Namen und die Gesichter meiner Studenten le lernen, die ich dann halt so treffe, weil ich sie gerne mit Namen ansprechen möchte. Aber für mich ist Lernen schon irgendwie noch, also nicht unbedingt das Auswendiglernen, sondern das Aufnehmen von neuen Informationen, etwas Neues lernen, worüber ich vorher noch nicht unbedingt nachgedacht habe. Und wenn wir das jetzt mal nochmal runterbrechen aufs Vokabellernen, dann wird das ja ganz gerne auch mit dem Sprachenlernen von Kleinkindern verglichen, ja. Die lernen ja ganz anders als wir, aber sie lernen ja auch. Sie lernen ja auch Vokabeln. Und sie lernen das durch Wiederholung, indem halt jemand was sagt, dann wiederholen sie es und der Erwachsene sagt es dann wieder nach und dann wiederholen sie es. Und dann machen sie immer wieder kleine Fehler und verbessern das halt nach und nach. Und wenn man das jetzt halt auf die Schule anwendet, dann heißt es halt Vokabeln lernen und man muss halt oft Vokabeln lernen. Aber wie werden Vokabeln gelernt? Die werden halt, eine Seite wird zugedeckt und die andere Seite wird abgefragt und dann lernt man das. Also bei mir ist es so, dass ich dann halt auch die Reihenfolge der Vokabeln lerne. Also ich müsste ja dann durcheinander lernen, um wirklich festzustellen, ob ich es jetzt kann, ja. Und die kleinen Kinder, die machen das ja immer, indem sie etwas sehen, ja. Die sehen einen Baum und sagen dann Baum. Die sehen einen Grashalm und dann lernen sie halt den Grashalm und die Vokabel dazu. Und so müsste das theoretisch eigentlich auch beim Vokabellernen sein. Ich habe das meiner Tochter auch erklärt. Ja, jetzt stell dir doch mal vor, du musst jetzt Buch lernen. Was heißt Buch auf Englisch? Und dann stellst du dir ein Buch vor, wie das aussieht und lernst halt die Vokabel dazu. Also man denkt sich, das Buch wäre ein Gesicht und die englische Vokabel halt der Name und dann wird das halt zusammengeführt. Aber das ist ja viel zu anstrengend.
Ja, weißt du, wir haben ja beide auch schon mal über diese Vera F. Birkenbiel, die ja leider nicht mehr lebt, gesprochen, ne? Und da habe ich eben auch, also ich mag die einfach, weil die auch ganz viel übers Lernen erzählt hat und auch sagt, also vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer. Das finde ich ja auch nochmal einen riesen geilen Titel für
Ja.
ein Buch. Und sie sagt ja eben auch, es ist ja, wie du gerade sagst, wie beim Kleinkind. Die lernen eine Sprache ja nicht, indem wir ihnen Vokabeln geben, sondern sie lernen es durch Hören selber wiederholen und dann wissen sie das in diesem Zusammenhang. Und dann frage ich mich immer, wenn wir dieses Wissen doch haben, warum wenden wir es nicht an? Weil es ja viel leichter wäre. Und es gibt eben auf genau diesem Lernprofil oder dieser Idee auch eine Sprachdusche, das Jiki-Sprachdusche. Also man kann eben nach der Methode von Vera F. Birkenbiel Sprachen lernen. Schwedisch, und das funktioniert genauso. Schwedisch, Englisch, das habe ich mit meinen Kindern gemacht. Da gibt es nämlich auch für Kinder so eine Sprachdusche. Und dann liegst du abends auch ganz, und dann sagen die auch, ne, legt euch einfach hin, macht die Augen zu und hört euch das einfach an. Und ihr müsst gar nichts machen, außer zuhören. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Und dann sagen die immer die englischen Sachen und wiederholen es dann auf Deutsch. Dann sagen sie das Englische und dann hörst du es dir an. Und dann beim zweiten Mal kannst du es dir nochmal anhören und kannst auch mitsprechen, wenn du möchtest. Kannst es wiederholen. Und so lernen die die Sprache. Und dann denke ich, das ist doch total cool. Und warum ist es nicht möglich, sowas an den Schulen zu integrieren? So eine Art des Lernens, wie wir doch wissen, wie es besser geht, weil das Vokabeln auswendig lernen, niemand mag es. Wir alle wissen, so lernt man keine Vokabeln. Und wir lernen immer nur beim Sprachenlernen jetzt wirklich durch Sprechen, durch auch hinfahren in den Ort.
Ja, und das ist eine Frage, der ich gerade nachgehe und die ich selber nicht beantworten kann. Das wüsste ich eigentlich auch gerne,
Ja.
weil wir haben viele Erkenntnisse aus der Lernforschung oder auch aus der Gedächtnisforschung oder Schlafforschung zum Beispiel, dass die Schule später anfangen müsste eigentlich, um vor allem Jugendlichen besser zu entsprechen. Und viele dieser Forschungsergebnisse kommen irgendwie nicht in der Schule an. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Ich wüsste das gerne. Und was ich zum Beispiel auch erlebt habe, und ich fürchte, dass es immer noch so ist, meine Englischlehrerin hat mir immer Texte oder hat uns immer Texte vorgelesen auf Englisch. Aber ich habe null verstanden, ja.
Ja.
Dann hat sie halt jede Englischstunde immer was vorgelesen, ich vermute in der Hoffnung, dass sie dann halt, dass wir da halt was mitkriegen. Aber ich habe ja nicht die Übersetzung gehabt oder ich habe nicht genau verstanden, wie die Didaktik dahinter lautet. Als Kind schon nicht. Und jetzt sehe ich das Gleiche halt eben auch bei meiner Tochter. Und ich glaube, es ist auch ein Kapazitätsproblem ist, dass halt, wenn ein Englischlehrer oder Lehrerin vor der Klasse von 25 bis 30 Schülern steht, die alle einen unterschiedlichen Status am Englischen haben, dann ist es doch ein leichtes, ich sage, jetzt lernt mal die Vokabeln von Kapitel 1 und dann frage ich das ab. Und jeder wird dann eben nach Hause geschickt und muss dann Vokabeln lernen. Und dabei macht das natürlich jeder auf unterschiedliche Art und Weisen. Und ich habe damals eben das halt auf meine Art und Weise gemacht und ärgere mich heute so ein bisschen darüber, dass ich damals nicht die Information bekommen habe. Ich könnte ja auch mal andere Arten des Lernens ausprobieren. Manchmal habe ich eine mitbekommen von einer Freundin oder so, dass eben Karteikarten ist so eine Sache, ja. Das habe ich dann mal ausprobiert, aber es war viel zu spät. Irgendwie dieses Thema, wie lerne ich am besten Vokabeln, kommt einfach auch nicht vor. Also dafür ist keine Zeit in der Schule. Und ich finde das wirklich sehr schade, weil ich glaube, dass Kinder von Kindern auch sehr viel lernen könnten. Und das versuche ich jetzt auch anzuwenden. Eigentlich versuche ich das zu machen. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, dass ich jetzt
Was
ein
denn, ja?
Projekt lanciert habe in der Schule. Es gibt so Projekttage in der Schule meiner Tochter.
Ja.
Und da habe ich jetzt ein Projekt angeboten zum Thema Lernstrategien erforschen. Und ich will einfach mal abrufen, was die Kinder alles wissen über Lernstrategien. Weil ich glaube, dass da total viel vorhanden ist, dass sie sich das nur nicht bewusst machen. So wie Vera Birkenbiel zum Beispiel auch sagt, dass weiß nicht, nur ein kleiner gewisser Prozentsatz, der ist bewusst und alles andere, irgendwie 90, 95% dessen, was wir wissen, ist halt unbewusstes Wissen. Und wenn man das manchmal, also es geht mir öfter so, wenn ich Bewusstes, Unbewusstes bewusst mache, dann lerne ich daraus viel mehr oder dann schaffe ich das nochmal extra zu festigen, dieses Wissen. Und so glaube ich, ist es auch mit Lernstrategien oder was ich in meinem Doktoratsprogramm halt mache, sind so Schreibstrategien, Schreibgewohnheiten. Dann sagt der Chef, jetzt schreib mal einen Artikel oder einen Absatz. Und dann wird jeder nach Hause geschickt und schreibt. Aber die schreiben alle auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und manchmal wissen sie einfach nicht wie. Und dann prokrastinieren sie, schieben es auf und es erscheint wie eine unglaublich große Aufgabe. Aber das muss nicht so sein. Ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, wie man selber am besten lernt, wie man selber am besten schreibt und Informationen aufnimmt, dass man das dann umsetzen kann. Und dann muss man natürlich auch überlegen, ich will jetzt Vokabeln lernen, dafür brauche ich eine andere Methode, als wenn ich jetzt zum Beispiel Mathe lernen muss.
Aber wie finde ich das raus für mich? Also du hast dich jetzt ein bisschen damit beschäftigt und was meinst du jetzt so? Ich würde jetzt einfach sagen, so, ich fange jetzt mal bei mir an und sage, Mensch, Eva, was bist du eigentlich für ein Lerntyp? Also erstmal, kennst du Lerntypen? Gibt es Lerntypen? Und wie finde ich raus, welche ich bin, um dann daraus meine Lernstrategie abzuleiten? Gibt es da eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder wie würdest du
Ja, das ist eine
jetzt
coole
vorgehen?
Idee. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung habe ich jetzt
Ja.
noch nicht gesehen. Also,
Aber wie willst du es mit den Kindern jetzt machen? Also, wenn du fragst jetzt ab, was sie für Lernstrategien, also ob sie es kennen, sich bewusst machen. Und eigentlich wäre ja cool, wenn man in die Schule kommt und man würde so einem Kind gleich sagen, so lernen, was ist Lernen? Und wir gucken doch mal, was bist du für ein Lerntyp, dass man den Kindern schon gleich ganz individuell Tipps gibt und sagt, Mensch, du funktionierst darüber, du funktionierst darüber. Ich glaube einfach wirklich, dass wir uns zu wenig individuelle Gedanken darüber machen, was da für Menschen vor uns sitzen und wie wir sie befähigen können, das zu lernen. Also ich erlebe das eben auch bei meinen Kindern, dass sie dann nach Hause kommen und dann zeige ich denen, ey Mensch, aber ihr könnt doch auf dem Zettel was schreiben oder macht ihr doch einen Spickzettel. Die trauen sich gar nicht, mit dem Material zu arbeiten, was sie bekommen. Das ist irgendwie so heilig, wo ich denke, schreibt doch drauf rum, weil ich so ticke, ne?
Ja, dann, das sind so Hemmungen, die du ansprichst, gell? Dass man, die kommen noch dazu, dass man bestimmte Hemmungen hat, eben dem Lehrer nicht gefallen oder halt keine gute Note schreiben oder bloß nichts falsch machen. Das wird halt in der Schule leider sehr viel vermittelt, dass wenn man einen Fehler macht, kriegt man halt einen Minuspunkt. Und beim Lernen ist es halt eigentlich, dass man ja aus Fehlern lernt. Wenn ich was backe und ich nehme halt dann zu viel Zucker, dann merke ich, es ist zu süß. Also lerne ich, okay, weniger Zucker nehmen. Und in der Schule hat man wie nicht diese Freiheit, einen Fehler zu machen. Und da frage ich mich auch, wie könnte man das implementieren, dass man eben erlaubt, mal Fehler zu machen. Und also, ich bin so ein bisschen im Zwiespalt, ja. Das eine ist natürlich, wäre natürlich cool, ja, die Vorstellung, die Kinder kommen in die Schule und man kann jedem sagen, du bist der Lerntyp, du bist der Lerntyp, du bist der Lerntyp. Und dann sagt man ihnen, jetzt gehst du nach Hause und lernst so. Und Kinder finden das gar nicht so unbedingt interessant, jetzt im eine Freundin meiner Tochter hat gesagt, oh, das klingt ja wie Schule, dieses Projekt.
Ja, okay. Du hättest es nochmal irgendwie anders formulieren müssen, ne? Immer Einsen, keine Ahnung.
Ja,
Am
vielleicht.
Lernen oder nie wieder Stress mit den Eltern, wenn es um Hausaufgaben geht oder so, ne? Dass das im Prinzip vielleicht das Ergebnis ist. Jetzt kommt wieder meine Texterin da durch. Also, was ist das Ergebnis, wenn die Kinder mit dir diesen Kurs gemacht haben? Und es könnte ja jetzt wirklich sein, dass man wirklich sagt, kein Stress mehr bei den Hausaufgaben, ne? Oder keine Mama, die irgendwie durchdreht, weil das ist ja immer so schade. Ich möchte eben nicht, und das habe ich mir vorgenommen, ich habe gesagt, meine Kinder sollen ein positives Lernerlebnis haben. Ich möchte, dass sie eine positive Lernumgebung hier zu Hause haben. Und ich werde nicht mit ihnen lernen, wenn sie Stress haben, weil ich einfach weiß, dann bleibt es nicht hängen. Das ist aber meine eigene Erkenntnis, weil unter Stress lernt es sich nicht. Dann kann ich es doch besser lassen, weil das Einzige, was darunter leidet, ist die Beziehung zwischen mir und meinem Kind. Und das möchte ich ja gar nicht. Ich weiß, es gibt Dinge, die sind wichtig zu tun und ich gucke immer. Also, und ich nehme mir die Zeit auch dafür. Wie geht es dem Kind gerade? Was braucht es gerade? Und wie kann ich das für dieses Thema begeistern? Also, habe ich bis noch ein Marketing-Sprech vielleicht, wo ich sage: Hey, aber wenn du das könntest, dann kannst du das. Also, es den ganz anders schmackhaft machen, denen auch sagen, warum es eigentlich cool ist, das zu lernen und ihnen aber auch zu sagen, ist auch völlig okay, wenn du nicht in allen Dingen gut bist. Aber also nochmal um auf die Lerntypen, vielleicht ist es nochmal interessant für die Hörerinnen und Hörer. Könntest du so sagen, welche Lerntypen es gibt und woran man merkt, welcher Lerntyp man vielleicht ist?
Also ich habe für mich ich spreche mal aus meiner Erfahrung, ich habe für mich festgestellt, ich bin ein Lerntyp Learning by Doing. Also ich lerne am besten, wenn ich etwas mache und dann merke, es funktioniert nicht oder es muss anders gemacht werden und dann mache ich es halt anders und dabei lerne ich. Jetzt, das lässt sich jetzt nicht unbedingt aufs Vokabel lernen.
Ja, oder auf die Schule halt jetzt gerade, ne? Also wie kann ich da, also
Ja,
wie.
ich meine, da habe ich zum Beispiel gemerkt, okay, der Karteikartensystem funktioniert nicht für mich und so. Und bin ich halt wieder zurückgegangen zum Seitenlernen. Aber ich weiß auch, dass ich faul war dann manchmal. Ich wollte halt dann schnell lernen. Und das geht dann halt nicht unbedingt, sondern man braucht einfach eine gewisse Zeit zum Lernen. Und ich meine, was wir auch wissen, ist, dass Pausen extrem wichtig sind. Und das versuche ich meinen Kindern auch zu sagen, dass wenn sie jetzt eine Stunde oder zwei gelernt haben und dann. Also meine Tochter, mit jedem Schuljahr mehr kommt sie in mehr Stress, einfach durch die Anzahl der Klausuren, die stattfinden. Und dann kannst du, es ist eigentlich unmöglich, diesen Stress rauszunehmen. Also wir haben schon Lernpläne gemacht und dann habe ich ja und Verschiedenes, aber was ich hier gesagt habe, ist, jetzt brauchst du mal eine Pause und du musst dich bewegen. Und das wissen wir auch aus der Forschung. Bewegung ist wichtig. Und zum Beispiel so eine Doktorandin hat zu mir mal gesagt, sie war immer so faul oder ihre Hausaufgaben konnte sie immer nicht gescheit machen. Aber wenn dann die Musik anging, dann ging's und dann kam sie in den Flow. Bei mir funktioniert Musik ja gar nicht. Mich lenkt Musik total ab. Ich brauche es eher ruhig oder so ein Hintergrundrauschen zum Lernen. Und sie braucht halt Musik. Und das sind so Sachen, wo ich denke, wenn das halt jemand mal weiß und erkennt, und dann auch für sich nutzt, das dann so zu machen, dann hat er seinen Lerntyp gefunden. Und deswegen glaube ich, dass es halt bei 100 Leuten 100 verschiedene Lerntypen gibt und man irgendwie es schaffen müsste, für jeden sich seinen Lerntyp zu finden. Ein weiterer Lerntyp bei mir ist auch das Lernen in Gruppen. Also ich lerne zum Beispiel am besten mit anderen Leuten in einer Gruppe zusammen. Und dann gibt es aber auch wieder Leute, die müssen sich das einmal anhören, dann können die das schon.
Ja,
Ja.
furchtbar.
Und
Das waren immer die in der Schule saßen, immer die Eins und dann immer so, wo ich dann da völlig davor saß und das Ableitungen. Wieso verstehen die das? War für mich auch, wo ich gedacht habe, in meinem Gehirn ist es einfach irgendwie nicht drin. Also es muss ja auch vom Gehirn so ein bisschen was vorprogrammiert da sein. Oder würdest du sagen, so aus den Erkenntnissen, die du hast, dass man eigentlich jedes Gehirn so programmieren kann, dass jeder das könnte? Oder gibt es auch bestimmte Dinge, wo man einfach auch ganz entspannt sein kann und sich bewusst macht, Eva, du kannst es doch einfach nicht. Ich unterstelle mir immer, dass ich kein räumliches Denken habe. Ist vielleicht auch bequem, weil ich es dann immer gerne an meinen Mann abgebe. Ich könnte keinen Raum einrichten. Ich kann mir das 3D-Denken nicht so wirklich vorstellen. Und dann denke ich so, ist an meinem Gehirn, fehlt da was? Oder kann ich da vielleicht wirklich was nicht. Also ist da etwas nicht vorhanden oder könnte man eigentlich jede Fähigkeit sich auch antrainieren, wenn ich wollen würde?
Also ich denke, antrainieren geht viel, als zum Beispiel Mathematik. Wenn meine Tochter ankommt und sagt, sie ist nicht gut in Mathematik, dann kriege ich die Krise. Also das mag ich ja gar nicht
Ja.
hören. Und dann sage ich, dann musst du mehr üben. Und ich kenne einen Mathematikprofessor, der hat mir gesagt, er hat einfach für sein Grundstudium 2 Semester länger gebraucht als andere. Und er hat einfach gemerkt, er braucht mehr Zeit, das Gleiche zu lernen. Und er hat das für sich akzeptiert, dass er das braucht und ist jetzt auch Mathematikprofessor geworden.
Ja.
Und ich meine, da spielt halt die Motivation halt wieder so eine Rolle, wenn du dich halt durchbeißt, wie im Sport, ja. Du hast den Willen, du trainierst und trainierst und du wirst dann auch besser, weil du einfach so viel trainierst, so viel Willen hast, das zu schaffen. Und ich glaube, wenn du die Motivation hast, räumlich, also gut zu werden in räumlichem Denken, würdest du das schaffen. Vielleicht nicht wie jemand, der schon das Talent hat, räumlich zu denken. Und der würde genauso hart trainieren wie du jetzt dann. Dann würde der vielleicht immer besser sein als du. Aber der hat vielleicht gar nicht so das Interesse an räumlichem Denken.
Wie
Es
kann
gibt
das
auch so
aber
eine,
einfach?
ja, das stimmt. Aber es gibt auch so eine Grafik, ich erinnere mich nicht mehr genau, wie sie ist, aber das Talent ist so die Basis und das Training geht über das Talent hinaus. Und das, was es ausmacht, ist eben die Motivation und der Wille. Und das ist für mich so eine schöne, das so eine schöne das anschaulich zu machen, dass du hast jetzt halt verschiedene Stärken und Schwächen. Also jetzt sagst du, deine Schwäche ist das räumliche Denken. Und wenn du jetzt sagst, okay, du brauchst das räumliche Denken jetzt aber für deinen Job oder für was weiß ich, dann wirst du das, denke ich, wirst du einen Weg finden, das irgendwie zu lernen, oder du machst dich der Stärke deines Mannes zu Hilfe und baust dann ein Team auf, in dem das dann halt vorhanden ist.
So ist das ja auch später, ne? Also wenn ich jetzt überlege, was ich gerade noch mal ganz interessant wird, dann war, dass du gesagt hast, deine Doktorandin-Freundin, die kann eben bei Musik total gut lernen. Und wir hatten hier das auch, das ist mein einer Sohn, der sagt, Mama, ich möchte Musik hören dabei, ne? Und dann kommt dann sowas wie, bei Musik kann man doch nicht lernen. Ja, weil ich bei Musik vielleicht nicht lernen kann, weil
Richtig,
ich
ja.
abgelenkt bin. Das heißt also, wenn hier jetzt jemand zuhört und da ist ein Kind, das einfach sagt, ich kann aber bei Musik gut lernen oder ich kann die Hausaufgabe gut machen, wenn ich auf dem Boden liege. Ich weiß, dann drehen manche schon wieder ab und sagen, jetzt fangen die an, jetzt dürfen die Kinder schon quer auf dem Boden liegen und im Liegen ihre Hausaufgaben machen. Aber wenn die doch selber spüren, dass es dann irgendwie besser geht, also vielleicht dürfen wir auch lernen, zu lernen, dass Kinder vielleicht auch automatisch schon was richtig machen und sich selber schon eigentlich diese bequeme Position raussuchen und selber eigentlich schon wissen, wie sie lernen können. Vielleicht müssen wir da auch was ändern.
Ja, stimmt.
Vielleicht wissen die das ja schon.
Eine Freundin hat mir erzählt, dass ihr Sohn am besten lernt, wenn er nebenbei mit dem Ball spielt.
Ja.
Und das macht manche ja ganz kirre, wenn man sich vorstellt, ich frage jetzt mein Kind ab und das spielt die ganze Zeit Ball nebenher. Also manche vertragen das dann auch nicht oder können dann halt nicht abfragen und dann muss er irgendeine andere Möglichkeit finden. Jetzt war es halt also glücklicher Zufall, dass meine Freundin eben das gerne gemacht hat, auch wenn der halt dann eben Ball gespielt hat währenddessen. Und da finde ich es halt schon wieder interessant, eben, dass Bewegung und Lernen gehört eng zusammen. Das wissen wir mittlerweile. Und wenn nicht jeder, ich meine, man kann nicht alle Lernaufgaben in der Bewegung machen, aber auch der Wechsel hilft eben, dass man halt jetzt eine Stunde lernt oder so, oder sich irgendwas durchliest, Zusammenfassungen schreibt, wie auch immer, je nach Lerntyp. Und dass man dann eine Pause macht, in der man sich halt bewegt.
Das mit dem Bewegen hat mir nämlich damals auch schon eine Grundschullehrerin gesagt. Die hat gesagt, Frau List, machen Sie das doch einfach so, wenn Ihr Sohn das lernen soll, dass Sie mit ihm Ball spielen, hin und her. Das war das Einmal-Eins. Die hat auch den
Toll.
Tipp gegeben, das Einmal-Eins zu lernen, indem man sich dabei immer einen Ball zuwirft. Kann das dann damit zusammenhängen, dass man sich Dinge anders merkt, weil man in Bewegung ist, weil man sich nicht zu sehr auf das Lernen fokussiert, sondern das so in dem Fluss ist? Oder warum meinst du, ist Bewegung, also auch beim Lernen Bewegung wichtig, wenn jemand wirklich sagt, ich brauche den Ball jetzt dazu oder ich muss den kneten? Ja, dann, wenn es hilft.
Also ich könnte mir vorstellen, also ich weiß nicht genau, warum das so ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Kreislaufsache, eine Aktivitätssache ist, dass man einfach wacher bleibt dabei. Und ich meine, wenn man sich zu sehr anstrengt, kann man sich auch wiederum nicht, kann man auch wiederum nicht lernen oder sich darauf konzentrieren. Die Vera Birkenbiel sagt ja zum Beispiel, dass wenn man eben eine Tätigkeit macht, die man jeden Tag macht, irgendwie halt irgendwas kochen oder was malen oder die halt nicht viel Gehirnkapazität braucht, was meistens etwas Handwerkliches. Und man hört dann währenddessen eben diese Sprachdusche, von der du gesprochen hast, oder einen Podcast oder so, dass man dann besser lernt. Und interessanterweise ist, das Lernen hört ja nicht auf. Also, wenn du halt dann eine Stunde gelernt hast und dich dann bewegst, dann hört das Gehirn ja nicht auf zu denken, sondern das ist wie, wenn du unter der Dusche stehst und einen Einfall hast oder eine Idee hast. Je nachdem, was du vorher halt gelernt oder dir angeguckt hast oder gelesen hast, verarbeitet das Gehirn ja weiter. Und am besten macht es das halt während einer gleichmäßigen Tätigkeit oder Bewegung. Selbst beim Schlafen macht man das ja, deswegen sagt man ja so, dass nochmal kurz vorm Schlafen gehen die Vokabeln angucken oder so, dass das dann eben konsolidiert, also gefestigt wird im Gehirn. Und die Bewegung, also Bewegung löst halt viel Aktivität auch im Gehirn aus, weil ja die Bewegung in sich auch eine neuronale Aktivität braucht. Und inwiefern sich das jetzt auf den Rest des restliche Aktivität des Gehirns überträgt, kann ich jetzt nicht sagen. aber in der eben, das ist dann eher denke ich mal, Forschung, das Forschungsgegenstand der Psychologie, wenn man sich jetzt das Verhalten anschaut, dass wenn man sich halt bewegt, dass man dann ja effektiver lernen kann. Aber das muss auch nicht bei jedem so sein, ja. Also ich finde, man sollte da keine Regeln aufstellen. So lernt man und so lernt man nicht.
Aber könnte man schon sagen, eine wichtige Regel wäre aber, dass man sich wohlfühlt bei dem. Also wenn man, also eigentlich fände ich so für mich persönlich wichtig, dass man Lernen immer irgendwie so macht, dass man sich gerade, also dass man sich wohlfühlt, so eine Wohlfühl, dass man dann leichter lernt. Und dann würde ich auch nochmal sagen, so um nochmal zum Anfang zurückzukommen, wie du angefangen hast, da wo du ja auch über Netzwerken gesprochen hast im Gehirn, dass es ja eigentlich, also für mich total hilfreich ist, wenn ich das, was ich gerade gelernt habe oder meine, mir neu erworben zu haben an Wissen, das mit einbringe, auch ganz mutig in eine Runde, um zu gucken, wie ist die Reaktion. Und dann kommt man ins Gespräch, man erfährt vielleicht auch, dass diese Person auch etwas darüber weiß. Und im Sprechen mit den anderen verfestigt sich das dann bei mir. Das heißt,
Genau.
ich kann es dann wieder abrufen, weil ich es dann auch mit Menschen in Verbindung bringe. Von daher glaube ich, dass das Lernen im Netzwerk, für mich persönlich ist es für mich am effektivsten, also mit anderen Menschen drüber reden, Geschichten darüber, also ich kann es dann mit einer Geschichte verbinden und so stelle ich mir eigentlich das perfekte Lernen vor.
Ja, jetzt kommt halt dazu, also ich finde das super, ja, wenn man eine gewohnte Umgebung oder eine tolle Umgebung hat, dass ich bin auch am Abend dann gerne nach der Arbeit, setze ich mich hin und lese was. Und dann überlege ich, okay, was habe ich da jetzt draus mitgenommen und schreibe noch irgendwie für mich einen Gedanken auf. So lerne ich eigentlich am besten. Lesen, schreiben und dann erzählen darüber mit jemand anderem. Jetzt, wenn die in der Schule halt irgendwie 5 Klausuren innerhalb von 2 Wochen schreiben müssen, dann haben die ja Stress. Ja, und dann ist die Frage, wie kriegt man denn dann die Umgebung so hin, dass sie stressfrei ist? Geht ja gar nicht. Und das hat man ja auch im Studium, ja, oder wenn man dann, ja, wenn man halt immer diese großen Prüfungen hat. Und dann sind halt Pausen wichtig. Und ich denke, das ist schon auch eine Regel, Pausen einhalten. Das ist wie das passt jetzt nicht vielleicht dazu, aber das ist wie in der Rückbildungsgymnastik.
Ja.
Da hat dann eine Mutter hatte echt Probleme gehabt, eben diese eine Übung zu machen. Und dann hat die Hebamme eben gesagt, sie muss auch mal entspannen. Und dann hat die Mutter gesagt, ach so, ich muss entspannen. Das gehört auch dazu. Und dann hat die gesagt, ja, dass also nicht nur den Muskel anspannen, sondern auch den Muskel entspannen. Es ist
Ja.
beides
Ach so, sie war
wichtig.
dauernd in dieser Anspannung.
Ja, sie hat es dauernd versucht, diesen Muskel anzuspannen, den Beckenbodenmuskel
Und ich
und
bis
hat
heute
dann
nicht weiß, wie man den vernünftig anspannt. Aber gut.
Und hat dann versucht, es wieder zu entspannen. Und für mich ist das so eine Analogie zum Lernen, dass man halt sich anstrengt und lernt und liest und macht und tut, aber man muss auch wieder loslassen können.
Schön.
Und das muss auch in einer stressigen Situation passieren können, irgendwie. Und versuche ich meinen Kindern auch beizubringen, dass wichtig ist, eben diese fokussierten Zeiten. Und jetzt auch, als wir jetzt bei meiner Oma zu Besuch waren, hat Emilia auch, hat meine Tochter auch ihr Lernbuch mitgenommen, weißt du, ihr Englisch-Vokabelbuch. Und dann habe ich sie gesagt, komm, jetzt frage ich dich halt mal 5 Minuten, müssen ja nur 5 Minuten sein. Und ich glaube, das hilft so ein Stückchen irgendwie, weil oft ist das dann eben ein Kapitel lernen und dann muss man sich hinsetzen und lernt dann ein Kapitel und fertig ist.
Ja.
Und ich denke, es ist eher besser, das in kleinen Häppchen zu zerteilen und dann eins nach dem anderen zu machen und dann darauf zu vertrauen, wie du auch schon gesagt hast, dass sie das dann schon wissen.
Ja.
Und
Das
man
finde
ist
ich
nun
auch
mal nicht
schön.
perfekt, ja.
Ja. Ich glaube, das ist wichtig, den Druck rausnehmen. Ich sage meinem Sohn auch immer, oh Mensch, der sagt auch, wir schreiben so viele Arbeiten. Ich sage, okay, mach dir mal einen Zettel ganz kurz und drucken wir so einen Monatsplan aus. Sag, guck mal, welche Arbeiten schreibst du? Dann schreibt er die auf und sagt, okay, was sind denn die Themen? Dann guck mal, wie viele Tage du dazwischen hast. Das ist voll viel. Sollen wir uns ein bisschen aufteilen, was du wann machen willst? Und dann machen wir so kleine
Genau.
Häppchen und dann ist er immer total erstaunt, was wir schon geschafft haben. Und dann sagt er, mega cool. Und mir ist immer ganz wichtig, dass wir lachen beim Lernen. Also ich lache halt immer total gerne, mache dann auch Quatsch, weil ich weiß, die merken sich das dann anders, halt mit dem Quatsch in Verbindung. Eine Vokabel hat er auch gesagt, was heißt denn Strand? Ja, Strand. Und da lachen wir jetzt immer so drüber. Der weiß natürlich jetzt, was Beach heißt. Ne? Ich sage, haha, du mit deinem Strand, ja, weißt doch, es ist Beach. Aber wir lachen da, also wir haben dann halt einfach Spaß. Und ich weiß gar nicht, haben wir darüber gesprochen? Habe ich das irgendwie gelesen? Da war ein Mann, oder war das auch in unserem Wollzirkel? Der hat abends immer, wenn er zu Hause war, hat er zu seinen Kindern, hat er zu jedem gesagt, jeden Einzelnen gefragt, was hast du heute Neues gelernt? Hast du mir das erzählt? Haben wir
Das
darüber
ist die
gesprochen?
Übung aus dem
Das war die
Wollbuch,
Übung.
die
Ah, die fand
Universität
ich
am
so
Esstisch,
schön.
ja.
Ja, das ist doch eigentlich eine total tolle Übung, oder?
Ja.
Dass man eigentlich immer fragt, was hast du heute Neues gelernt? Und das schärft ja einfach nur das Bewusstsein über den Tag. Ich weiß, mein Vater oder meine Mutter, die stellen mir heute Abend diese Frage. Und dann hole ich doch Lernen ins Bewusstsein, weil ich dann sage, okay, heute Abend möchte ich gerne erzählen, was ich Neues gelernt habe. Also, das fand ich total cool. Ich habe es natürlich
Also ich
nicht.
glaube, mit Grundschulkindern geht das super gut. Im jugendlichen Alter ist es, glaube ich, eher nervig.
Was? Also wir haben tatsächlich auch angefangen, irgendwann, als ich wusste halt, müssen ja schon früh neuerdings anfangen, in der Grundschule auch, sage ich mal, so Referat oder so zu halten. Ne? Und dann haben wir dann mein Sohn so kleine Büchlein gemacht, da ich gesagt, oh, weißt du was, ich will auch mal ein Referat machen. Ich mache was über den Kiwi in Australien oder Neuseeland, diesen Vogel. Oh cool, und dann hat er gesagt, ich mache auch was. Und dann haben wir dann halt alle eine Kleinigkeit gemacht. Alle denken jetzt wahrscheinlich, draußen sind das Streber. Aber es hat voll Spaß gemacht. Also ich glaube, wenn Eltern, und ich glaube, das ist aber auch schon wieder so ein Privileg, ich glaube, dass wir da auch wieder von uns sagen müssen, da sind wir gerade privilegiert, weil es eben halt auch viele Eltern gibt, die das einfach nicht leisten können. Ich
Genau.
glaube, ich habe da einfach auch Glück und mein Interesse ist auch da. Von daher weiß ich, dass ich jetzt auch gerade vielleicht eine Klientel anspreche, die schon da ist. Also das haben halt eben nicht alle. Ich wünschte natürlich, dass alle irgendwie wie hätten. Deswegen finde ich das voll toll, dass du diesen Workshop anbietest, wo dann vielleicht auch Kinder die Chance haben, von jemandem zu profitieren, der da auch Spaß dran hat und so. Aber dann habe ich das halt mitgemacht, dass also die Kinder halt sehen, hey, Papa, Mama machen das aber auch. Und wir haben ja auch was Neues gelernt, was wir gar nicht wussten. Und ich hatte in deinem, als ich noch mal kurz geschaut habe, was du noch alles so in deinen Fakten hattest, hattest du auch drinstehen, dass du gerne ein Kinderheim oder eine Schule leiten wollen würdest. Und das wollte ich noch mal ganz kurz vielleicht noch mal aufnehmen, wenn wir dann so langsam zum Ende kommen, weil wir haben schon so viele tolle Sachen gesagt. Aber magst du mir da noch mal sagen, also wenn du jetzt eine Schule leiten dürftest und du wärst jetzt Schulleiterin, was wäre so, also warum möchtest du das gerne? Also ist da auch so die Motivation dahinter, dass du Kinder befähigen möchtest, irgendwie mit Spaß lernen zu können, oder was steckt dahinter? Ist da vielleicht eine ganz andere Motivation dahinter?
Sehr lustig. Ja, ich meine, ich probiere gerne aus und wahrscheinlich stelle ich mir das auch so schön vor. Ich weiß, dass die mittlerweile als Eltern, also ich bin ja Elternbeirätin in der Grundschule und ich weiß, dass die Schulleiter in ganz engen Bahnen hantieren müssen. Also sie kriegen ja viel vorgesetzt, wie viel Stunden Mathe, wie viel Stunden Französisch, wie viel Stunden Deutsch und so weiter. Und das müssen sie irgendwie implementieren. Also und auch jetzt im Gymnasium muss dann halt ein Lehrplan verfolgt werden. Also die Kinder müssen dann halt das und das und machen und sie müssen so und so viel Klausuren schreiben und der Notenspiegel muss dann und dann gemacht werden. Es sind ganz viele Deadlines und so. Da ist ganz viel natürlich ganz viel Logistik und Verwaltung dahinter. Und der Teil, den vernachlässige ich bei dieser Vorstellung dann immer ganz gerne, weil was mir halt mehr Spaß machen würde, ist eben genau das aus der Lernforschung mal versuchen zu implementieren in die Schule. Oder eben halt eben, was spricht dagegen, dass man um 8:30 Uhr eine Schule anfängt? Oder mal ein Modellcharakter. Und ich sehe das bei anderen Schulen, dass sie bestimmte Sachen ausprobieren und so eine Art Modellschule bilden und dass das geht. Und da hätte ich voll Lust drauf, sowas halt mal auszuprobieren. Und ich weiß nicht genau, wie gut das geht und wie förderlich das ist. Oder wie realistisch das ist an einer bestimmten Schule. Aber ich beobachte viele solcher Initiativen von SchulleiterInnen, die bestimmte Kinder haben aus einem bestimmten Bereich, entweder aus einem Brennpunktbereich oder eben nicht. Und die probieren dann halt was aus. Und auch Lehrer, dass man Lehrer besser darin unterstützt, sich ein bisschen zu entfalten. Also in der Forschung sagt man, oder in Forschungsinstitutionen an der Uni sagt man Freiheit der Lehre. Und ich würde gerne so ein bisschen Freiheit der Didaktik in die Schule bringen. Nicht wissend, ich bin mir bewusst, dass ich nicht weiß, wie es genau funktioniert. Ich habe kein Lehramt studiert, aber ich habe mir das auch überlegt, Lehramt zu studieren. Und ich habe gesehen, damals der Didaktikanteil ist sehr, sehr klein. Und was man eigentlich lernt, sind zwei richtige Fächer. Also wenn ich jetzt Mathe Bio wählen würde, als auf Lehramt zu studieren, dann würde ich halt Mathe Bio lernen. Aber das habe ich ja gar nicht gewählt, sondern ich wollte ja dann auf Lehramt studieren und nicht Mathe und Bio intensiv machen, dann kann ich das auch studieren. Und das finde ich halt immer noch schade, dass dann solche Sachen in der Lehrerausbildung nicht mitgedacht werden, so wie ich sie mitbekommen habe. Aber ich sehe ganz viele Innovationen an vielen verschiedenen Schulen und ich finde, wenn die sich gegenseitig austauschen würden, dann könnte ganz viel Erfahrung eben mitgeteilt werden, auch länderübergreifend. Und das passiert auch auf universitärer Ebene, sehe ich das ja in Deutschland, das Hochschulforum für Digitalisierung, die Stiftung Innovation der Hochschullehre. Das sind alles so Institutionen, die eben die Kommunikation zwischen den Universitäten fördern und dadurch auch Innovation schaffen. Und ich sehe aber nicht, dass irgendwie so ein Verbund zwischen Schulen besteht. Also es gibt so Partnerschaften dann zwischen inländischen und ausländischen Städten. Und das ist so ein Vorbild, denke ich. Das ist toll, wenn die Kinder die Möglichkeit haben, dann auch eine Sprache dann in dem echten Land zu lernen, ja, wo sie dann hingehen können. Aber wenn man jetzt überlegt, eben, wenn es dann um andere Fächer geht oder um Lernstrategien oder jetzt um die Digitalisierung, um die sozialen Medien, dass man dann von anderen Schulen vielleicht lernen könnte, wie machen die denn das?
Da sind
Oder
wir
so
wieder beim
ein,
Netzwerk, ne?
ja.
Das ist wieder Netzwerk. Also ich merke gerade, du hast Bock, was zu verändern, ohne zu wissen, wie es funktioniert. Aber dein Ziel dahinter ist ja, lernen zu lernen, und auch das, was ich ganz toll fand, nicht nur den Kindern die Möglichkeit zu geben, besser zu lernen, sondern auch den Lehrenden die Freiheit zu lassen, vielleicht etwas Neues auszuprobieren. Und ich glaube tatsächlich, dass wir da, also in Deutschland zumindest, sehr wenig Spielraum haben, etwas Neues auszuprobieren, weil ich glaube, dass wir ganz viel Erfahrung schon haben. Und das wäre jetzt gerade total spannend, ob es da nicht eine Möglichkeit gäbe, weil du sagst, es gibt diese ganzen Initiativen. Gibt es da tatsächlich noch nichts? Gibt es da eine Plattform, auf der man sich austauscht oder das sichtbar macht und sagt, guck mal, die haben das ausprobiert und die haben die Erfahrung gemacht. Die haben das ausprobiert und die haben die Erfahrung gemacht. Und du bist ja so jemand, der das ja total gerne mag, sich sowas anzugucken und das dann vielleicht strategisch nochmal zu gucken, was können wir daraus eigentlich ziehen? Also ich spüre gerade so, boah, das wäre echt total mega, wenn du sagst, du hast dir das eh schon und du kriegst es mit und das interessiert dich ja auch, das mal auf so eine Ebene zu bringen, sondern sichtbar zu machen, welche Initiativen es schon gibt, wo es schon Modellversuche gibt und zu sagen, so, und jetzt lass uns das doch mal, das potenziert sich dann ja auch einfach und da ist einfach wieder der Netzwerkgedanke und ich glaube tatsächlich auch, dass das fehlt, der Mut, etwas anders zu machen, darüber zu reden, das sichtbar zu machen und auch zu sagen, das hat nicht funktioniert, aber das hat funktioniert. Und ich glaube, daran scheitern wir immer wieder.
Also ich denke, es ist auch individuell von Schule zu Schule unterschiedlich. Man müsste das halt wie in einer Mediation dann abfragen. Also es gibt zum Beispiel von der Initiative Wir für Schule ein Teachers on Stage-Angebot. Und ich habe es noch nie geschafft, mir das anzuhören. Aber allein die Idee finde ich so cool, dass Lehrer auf die Bühne kommen und sagen, wie sie irgendetwas mal gemacht haben. Und es gibt auch eben auch von dem, ich glaube, von Wir für Schule gibt es auch Möglichkeiten, so Hackathons zu machen an Schulen, dass sich Schulen irgendwie neu aufstellen. Und ich habe auch an der Grundschule mal erlebt, wie die Rektorin die Kinder mal gefragt hat, wie soll euer Schulhof aussehen? Und dann kamen da ganz, ganz viele Zeichnungen zurück, was da halt drauf sein soll. Manches war natürlich unrealistisch, aber sie hat daraus Informationen genommen. Und ich finde, das fehlt auch im Gymnasium, zumindest. Also ich bin jetzt mehr im Gymnasium unterwegs, dass die Kinder gefragt werden oder mit einbezogen werden. Und zwar nicht nur als Stellvertreter von zwei, drei, vier Kindern für die gesamte Schule oder so, als Schülervertretung, sondern durch Umfragen oder durch Debatten. Ich finde dieses Argumentieren, wie heißt das, diese
Ja,
Debattierclubs,
Debattierclubs, tatsächlich,
sind
ja.
so super. Ich hatte das nie, hatte nie die Möglichkeit, und ich glaube, dass ich davon viel profitiert hätte, wenn ich damals in so einem Debattierclub gewesen wäre. Und oft waren halt so Projekte angeboten, die dann wieder ins Inhaltliche gehen. An der Schule meiner Tochter findet auch so eine Nachhaltigkeits-AG statt, und die machen viel. Und das sind Lehrer und Schüler gemeinsam, die das in Angriff nehmen. Und das begeistert mich, wenn ich sowas sehe, weil ich glaube, so schafft man Innovationen, nicht indem eben der Schulleiter sagt, ihr müsst jetzt das machen, und oder die Schulleiterin vorgibt, wir machen jetzt dann und dann einen Ausflug, sondern dass man das irgendwie in Zusammenarbeit auch zwischen Sozialarbeiter, Lehrern und Schülern diskutiert. Das muss ja jetzt nicht unbedingt entschieden werden, sondern einfach, dass man mal diskutiert. Und dadurch lernt man ja auch, durch Diskussion, hast du ja vorher erklärt, ja,
Genau,
dass man,
neue Perspektiven reinholen.
ja, genau. Und dann kann man das ja mal mitnehmen. Man muss ja jetzt nicht unbedingt einen Antrag, in Deutschland schreibt man immer ganz gerne einen Antrag, und das soll so und so aussehen, aber
Ja.
den muss man ja auch erstmal entwickeln. Und das Schöne, auch, wo war das? Ah, in der Theorie U, glaube ich, kommt das zum Vorschein, dass man in der Gruppe etwas generiert, was vorher nicht da gewesen ist. Du kannst ja nicht sagen, der und der hatte die Idee, sondern die Gruppe hatte die Idee, weil sie gemeinsam gesprochen hat. Und da komme ich wieder zurück zu dem Netzwerkgedanken. Da ist durch die Gruppe, erst durch die Gruppe entsteht ein innovativer Ansatz oder eine neue Idee, weil alle zusammengekommen sind in dem Rahmen, in dem sie zusammengekommen sind. Und das wäre nicht möglich gewesen, nur durch eine einzelne Person.
Weißt du, was du gründen musst? Du musst eine Netzwerkschule gründen. Eine Schule, wo man sagt, wir lernen durchs Netzwerken. Das springt mich gerade so total an. Und da wäre jetzt so meine Frage, weil ich finde, wir haben jetzt gerade schon mega viel angestoßen. Und ich glaube, wir könnten jetzt noch, also ich könnte noch locker 2 Stunden mit dir diskutieren, weil da auch so viele politische Sachen ja eigentlich noch reinkämen, die wir ja gar nicht beeinflussen können. Aber ich stelle mir gerade vor, du würdest irgendwie die erste Netzwerkschule gründen, wo man einfach sagt, lernen durch Netzwerken, weil ich einfach finde, es ist ein super Thema. So sind wir ja auch zusammengekommen. Aber
Ja.
wenn ich dich jetzt zum Abschluss fragen würde, auch wenn du gar nicht so der Pommes-Fan bist, aber mit wem würdest du denn jetzt vielleicht unter dem Gesichtspunkt, dass du da was bewegen wollen würdest, was meinst du denn, mit welcher Person müsstest du mal ganz dringend eine Pommes essen? Eine Netzwerkpommes oder eine Pommes, um weiterzukommen oder deine Idee zu verfolgen? Mit wem würdest du gerne mal sprechen?
Also ich würde gerne mal mit der Verena Pauster sprechen.
Okay. Oh.
Kennst du sie?
Ja, klar, weiß ich, wer
Ja.
das ist. Genau, die hat ja auch einen tollen Podcast, ne? Und die ist da ja auch ganz
Ja.
aktiv in dem Bereich Schule. Wie heißt das nochmal, ihre Initiative? Die macht.
Ich glaube, sie ist Mitinitiatorin von dem Wir für Schule.
Ah,
Ich
genau.
glaube, ich weiß nicht, wie rum ich auf wen gekommen bin. Und
Ja.
ihren Podcast höre ich natürlich auch sehr gern.
Ja.
Und sie hat ja auch so eine Petition
Ja.
durchgeführt zum Elterngeld. Und ich glaube, dass ich durch die nochmal die richtigen Impulse kriegen würde, wie man das angeht. Auch so als Gründerin, weil diesen Aspekt habe ich nie mitbekommen, so wie man gründet, oder so diesen Unternehmergeist habe ich nicht aus der Schule mitbekommen und auch nicht aus meiner Uni-Zeit. Und das finde ich auch ein bisschen schade. Und ich meine, so reiht sich vieles aneinander, ja, was in der Schule noch beigebracht werden müsste. Und dann kommen wir wieder zurück zu Ableitungen. Und was ist denn
Oh,
wirklich wichtig?
ja.
Und ich weiß nicht, ob man halt das mal überdenken kann, was da wichtig ist. Aber
Genau, so zum Abschluss. Ich glaube, ich hätte voll Bock, mit Verena Pauster eine Pommes essen zu gehen.
Also, liebe Verena Pauster, wenn du das jetzt hörst oder wenn irgendjemand das jetzt hört, und ich weiß, auch mein Netzwerk und meine Community wird größer und wir haben ja auch eine wunderbare Netzwerkerin bei uns im Wollzirkel. Also, wenn das jetzt jemand hört und sagt, ich kenne Verena und eigentlich braucht Verena sich nur diesen Podcast jetzt mit dir anhören, um zu wissen, dass es sich lohnt, mit dir zu sprechen. Von daher drücke ich einfach ganz doll die Daumen. Wir haben das jetzt einfach mal gesagt. Der Joachim Becker aus meiner letzten Folge wollte mal gerne mit Barack Obama eine Pommes essen. Kann auch klappen, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass du mal mit Verena Pauster eine Pommes isst, die ist gar nicht so gering. Das würde ich dir wirklich wünschen. Und wenn das soweit ist, Anja, dann möchte ich gerne ein Foto haben mit dir, mit Anja und mit der Pommes. Dann möchte ich zumindest erwähnt werden, weil das wäre auch wieder durch Netzwerken entstanden. Und das wäre echt total toll. Ich hoffe, dass du dich jetzt wohlgefühlt hast in deinem ersten Podcast, dass du dich
Sehr,
hast auch
sehr.
jetzt überraschen lassen, was dabei rauskommt. Und ich würde am liebsten die Folge jetzt schon sofort online stellen. Und wenn ihr diese Folge hört, dann ist sie auch schon online. Und ich fand, das war ein ganz tolles Gespräch. Und ich danke dir von Herzen, dass wir so Deep Dive machen konnten und du dich auf alle meine Fragen eingelassen hast. Vielen Dank, liebe Anja.
Danke dir, Eva. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und freue mich auf das Ergebnis.
Ich mich auch. Also Anja, bis bald, mach's gut. Tschüss.
Tschüss.